Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Hier oder dort, deine eigene Praxis im Büroalltag und auch sonst zu verändern. Und nun viel Spaß beim Hören. Bei mir zu Gast heute Tana Menemen. Mit einem rollenden R, hast du gesagt, Taner. Da kommen wir noch später zu, woher du kommst. Wir sitzen hier, ich habe einen Espresso in der Hand. Du hast gesagt, für heute reicht dir ein Glas Wasser und wir stehen nicht wie sonst bei anderen Podcasts, sondern wir sitzen, was vielleicht auch daran liegt mit deinem Beruf. Du hast dich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht mit deiner Frau als Friseurmeister, dass du, wenn nicht heute ist Montag, dein freier Tag ist, du ohnehin beruflich sehr viel stehst.
Ja, hallo Jan, ich bin der Tainer aus Konstanz, beziehungsweise wohnen wir auf der Reichenau. Und ich bin seit mehreren Jahren selbstständig, bin Friseurmeister, habe meine lange Ausbildung zu Ende gemacht und ja, arbeite mit meiner Frau zusammen in einem kleinen Geschäft in der Altstadt in Konstanz.
Ihr hattet ja auch vorher eine Stuhlmiete, oder wie sich das nennt, wo ihr euch ein Büro geteilt habt. Ich habe relativ viel mitbekommen über die sogenannte Share Economy, dass man ja alles Mögliche teilen kann. Ich teile mir ein Auto mit anderen Familien, Carsharing. Es gibt mittlerweile Plattformen, wo man sich die Bohrmaschine teilt und alles Mögliche, so aus der Nachhaltigkeit heraus auch natürlich in der Stadt wohnend die Mieten, die relativ teuer sind, dass man Raum teilt. Ihr habt aber gesagt, vor ein, zwei Jahren, oder wann es war, wir gehen den Schritt, wirklich selbstständig zu sein. Vermisst ihr das manchmal, den Austausch mit anderen, oder sagt ihr, dieses Gemeinsame, das war so viel Stress und so ist es jetzt gut?
Also grundsätzlich war das so, dass wir zwar zusammen gearbeitet haben, aber meistens war gar nicht die Zeit dazu da, um sich auszutauschen. Also jeder hat meistens seine Arbeit gemacht und nach 8 Stunden war man dann durch und jeder wollte einfach nur nach Hause. Also obwohl wir in einem Salon gearbeitet haben, hat ja jeder für sich selber gearbeitet und ja, natürlich hat man sich ab und zu mal ausgetauscht, wie geht's hier und so, aber sonst war da auch nicht viel mehr Austausch da.
Weil ich frage, ich hatte schon einen Gesprächspartner da, den Daniel Paulus, wo wir über Coworking Spaces gesprochen haben. In dem Fall, wie man etwas in die Jahre gekommene Gemeindehäuser aus dem Bereich der Kirche neu nutzen kann, neue Nutzungskonzepte. Ist vielleicht auch ein Hype-Thema, dieses Coworking. Ist auch nicht jedermanns Sache, ne? Und du sagst, es ist vielleicht nicht so, wie man sich das medial vorstellt, dass man nach einem langen Arbeitstag, der 8 bis 10 Stunden dauert, dann auch noch Partys feiert und eigentlich die Abrechnung dran wäre oder. Ne? Wenn genau. Du deinen Laden zumachst, ist ja noch nicht Feierabend für dich in deinem Laden.
Genau, so ist es. Also nach der Arbeit ist meistens dann noch halt Putzen. Das ist immer ein großes Feld. Das dauert meistens noch 15 Minuten. Und wenn du das durch hast, willst du einfach nur noch nach Hause. Und da ist danach nicht mehr viel mit Party feiern oder so.
Ja.
Genau.
Und eine Sache, die mich bewegt hat, wo ich bei dir auf dem, ja, wie soll ich das sagen, als Theologe, Beichtstuhl oder Friseurstuhl saß, dass da einige Berührungspunkte sich ergeben haben, so im Gespräch. Wir haben über den Glauben gesprochen, dazu werden wir später mehr sprechen, aber auch jetzt in 2 Jahren Corona-Pandemie, wo Menschen unter Kontaktarmut gelitten haben, einsam in ihrem Homeoffice waren, wo du mit Maske bei der Maske auf einer der wenigen Kontaktpunkte warst, in dieser Zeit ganz besonders, aber natürlich auch vor und jetzt hoffentlich irgendwann auch mal nach Corona, einer der Berufe ausübst, wo Menschen auch physisch berührt werden. Beispiel Kopfmassage, wo du mich gefragt hast, Massage, ja, nein, vielleicht, ist die Temperatur vom Wasser okay oder. Also da gehst du ja schon weiter, als das so der in Anführungsstrichen normale, neurotypische Büromensch, der da seine 8 Stunden vorm Computer sitzt, tut. Da ist einiges in Schwingen gekommen, wo ich mich freue, dass du dir heute an deinem freien Tag Zeit nimmst, bevor du weiter zum Fußball gehst, zum Ausgleich, um ein paar Geschichten auch natürlich in anonymisierter Form zu teilen. Du machst diesen Job, der ja auch ein Beruf ist und auch von einer Berufung lebt, einer Leidenschaft, ja schon einige Jahre. Ja? Wenn man so guckt medial, beschränkt sich das oft auf Themen wie Mindestlohn. Ist es ein sozialer Beruf? So wie Erzieherinnen, die jetzt diese Tage wieder streiken. Unsere sozialen Berufe in Deutschland gehören nicht zu den bestbezahltesten, gleichzeitig zu sehr, sehr sinnvollen Berufen, wo ich sage, ja, ich gehe auch weiterhin gerne zu dir zum Friseur und lasse mir nicht von wem auch immer mit Haarschneidemaschine meine Haare schneiden. Gibt es ja auch welche, die sagen, durch Corona, ich habe jetzt die Maschine, aber ich habe gefühlt und bin gespannt auf deine Geschichten, die du mitgebracht hast, dass du deinen Beruf auch anders verstehst. Du hast mir sehr viel zugehört und bin gespannt über unser Zweierkontakt als mein Haus- und Hoffriseur hinaus, was dir sonst für Menschen begegnen, die für die halbe Stunde oder auch länger, wo sie bei dir sitzen, einen Schwenk aus ihrem Leben erzählen.
Ja, das ist total interessant. Also es gibt natürlich Geschichten, positiv, sowohl auch dann auch negativ natürlich, Kunden oder ich sage immer gerne Gäste. Also ich finde, Kunden sind nicht für mich Kunden, sondern sind meine Gäste, weil ich sie auch so behandle, wie ich sie auch halt zu Hause behandeln würde. Und ja, da kommen immer sehr, sehr schöne Geschichten auch dann bei heraus. Und ja, das ist immer total interessant, was Kunden einem oder Gäste eben einem anvertrauen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Auch alte Menschen, die vielleicht niemanden haben zum Reden und ja, dann zu uns kommen und uns die Geschichten erzählen. Ja, es berührt einen extrem. Und ja.
Und du hast relativ viele Stammkunden, oder? Ich meine, ihr habt einen Laden relativ zentral in der Innenstadt mit einem großen Fenster, wo auch Lauchkundschaft ist. Ihr habt Stammkunden in kürzerer Zeit aufgebaut, wo du dann auch ein Follow-up hast.
Ja, wir haben eigentlich fast nur Stammkunden. Ich würde sagen, 90% sind Stammkunden, die wir uns ja in 10 Jahren aufgebaut haben. Ich bin jetzt 12 Jahre in Konstanz, auch 12 Jahre als Friseur tätig. Und in den 12 Jahren habe ich mir eben Stammkunden aufgebaut, genauso wie meine Frau. Natürlich mit Wechseln immer mal wieder von Geschäften. Ja, und die Kunden sind natürlich meistens dann mitgekommen, also viele, natürlich kommen nicht alle mit. Gerade jetzt in der Pandemiezeit war das so, dass auch viele Kunden aus der Schweiz vor allem nicht mehr gekommen sind, weil die Grenzen dann zu waren. Aber ich würde sagen, ein Großteil bleibt uns immer treu und hält uns die Treue. Das macht uns total stolz. Ja.
Ich habe dich erlebt, ich bin jetzt noch nicht 12 Jahre bei dir, Gast. Das finde ich schön, dass du das so beschreibst als Gast, so wie du heute mein Gast bist. Und nicht nur ein Gesprächspartner im Podcast, die es viele da draußen gibt. Ich habe dich als sehr zuhörend, welcoming, warmherzig wahrgenommen, als eine Person, der ich vertrauen kann. Und ja, die neben dem offensichtlichen Haare schneiden, warum man dann da halt so kommt, in kurzer Schnitt dich mit vielen Themen auch beschäftigst, ganz privat. Du bist von Haus aus kulturell Muslim.
Ja.
Und bist hier mal in die Moschee gegangen, die ist in Sichtweite hier am Rhein, und hattest mir gesagt, du vermisst Moschee, Kirche, Synagoge, jetzt mal die drei ibrahimitischen monotheistischen Religionen, dass so ein Blick über den Tellerrand stattfindet, dass ich von dem einen den Blick kennenlerne, der aber auch das andere mit einschließt, statt dass es einfach nur heißt, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und du musst es alles so glauben, wie ich es für gut und richtig transportiere.
Genau, das war oft auch als Kind ein ganz großes Thema für mich, als ich mit meinem Papa dann in der Moschee war und wir am Beten waren. Und ja, es wurde nie über andere Religionen gesprochen, es wurde nur über den muslimischen Glauben geredet, was mich dann ja immer ein bisschen stutzig gemacht hat. Wieso redet man nicht auch über andere Religionen und wieso redet man nur über sich selber? Und natürlich war ich auch schon auf Gottesdiensten und da war das dann natürlich auch oft so. Also ich habe oft auch erlebt, dass eben nur über die Kirche geredet wurde.
Du lebst jetzt auf der Reichenau. Die Reichenau ist ein Phänomen. Die Kirchenmitgliedschaft auf der Reichenau ist bei 99%. So in Gesamtkonstanz ist sie bei 50% ungefähr gelandet, evangelisch, katholisch. Das ist auch ein gesamtdeutscher Trend auf der Reichenau, ist der noch fast 100%. Jetzt könnte man sagen, die Welt ist dann noch in Ordnung. Mhm. Mich interessiert an dem Punkt aber, Mensch Tanner, dem rollenden R, wie bist du angekommen als von Haus aus Türke, zweite Generation auf der Reichenau, die, man muss ja dazu sagen, für die, die das jetzt hier hören und nicht aus Konstanz kommen, ich wohne hier auch erst seit 12 Jahren, so wie du, dass es, bevor man auf die Reichenau fährt, auf diesen Damm noch eine Waldsiedlung gibt, die auch zur Insel Reichenau gehört. Und der Entstehungsprozess von dieser Waldsiedlung ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Hoffnung, dass es bei diesem Weltkrieg bleibt, aktuell, einige Geflüchtete zu uns kamen, evangelischen Bekenntnis, und die nicht auf die Insel durften. Und dann gab es da quasi so eine evangelische Kolonie. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Mittlerweile darf ich überall hinziehen, wenn ich mir die Mieten im Bodenseeraum leisten kann. Wie fühlt ihr euch auf der Reichenau? Ich meine, du hast geheiratet, ihr habt ein Kind. Wie fühlst du dich in dieser Kultur, zweite Generation, aus der Türkei kommend und hier vor Ort im Fußballverein, Unternehmer? Da kommen ja mehrere Kulturen zusammen.
Ja, am Anfang war das natürlich sicherlich schwer. Da hattest du natürlich keine Kontakte, du kanntest einfach niemanden. Mittlerweile ist es so, dass wir natürlich einen großen, großen Freundeskreis und auch Gäste- oder Kundenkreis haben. Mittlerweile kennst du auch die ganze Stadt. Und auch auf der Reichenau so ist es auch so, da kennen wir einen Großteil. Das macht es natürlich viel, viel einfacher, aber die ersten 2 Jahre waren schon schwer, Menschen kennenzulernen. Mhm. Das hört man ja auch oft, wenn dann Menschen frisch in Konstanz ankommen, dass sie Schwierigkeiten haben, Leute kennenzulernen, weil sie meistens halt in einer Bubble leben und dann gar keine Berührungspunkte mit anderen Menschen haben. Aber ja, wenn man auch offen ist, dann schafft man es auch, Menschen kennenzulernen. Es liegt dann meistens auch an einem selber. Wenn man sich öffnet, dann sehe ich da gar kein Problem.
Wie kommst du in Kontakt mit den Gästen, die du bei dir auf dem Stuhl willkommen heißt? Ich habe ja gesagt, das könnte so eine Art moderner Beichtstuhl sein. Beichte im evangelischen Bereich gibt es auch, wird aber fast nicht mehr traditionell wahrgenommen. Ich stelle wirklich fest, Menschen vertrauen sich dir als Friseurin an. Was ist so der erste Kontakt? Wenn du mal siehst, du die Stammkunden, die ihr euch hier aufgebaut habt, und dieser erste Kontakt, dem ja auch so ein Zauber innewohnt. Der Moment, wo du erstmal einfach Friseur bist und dann diese nächste Stufe nimmst, als guter Zuhörer, als vielfach interessierter, kulturell interessierter, belesener bzw. hörender Mensch. Du hattest deine Liebe für Podcast schon geteilt. Was ist dieser Moment, wenn du dich da mal ein bisschen reinversetzt vor deinem inneren Auge?
Also der erste Moment ist, wenn die Tür aufgeht und der Gast reinkommt. Das ist für mich erstmal ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil er mir etwas anvertraut und zu uns wie wenn er zu uns nach Hause kommt, ja. Also grundsätzlich bin ich sowieso auch immer sehr offen. Ich würde für meine Gäste alles tun, wirklich alles. Vor allem eben, ja, die kommen alle 4 Wochen. Ich kenne die wie meinen besten Freund. Ja. Und der Einstieg meistens dann auf dem Stuhl, also ich muss ehrlich sagen, ich frage einfach, wie geht's dir? Oft fragen dich Menschen nicht mehr, wie es dir geht, also wie es dir wirklich geht.
Und dann sitzt die Person dort. Im Schnitt sitze ich bei dir eine halbe Stunde.
Ja.
Für einen kurzen Schnitt auch schon eine eher längere Zeit. Wenn man sich Billigfriseure anguckt, natürlich für einen anderen Preis, geht das viel schneller. Aber die Zeit ist da. Und diese Wie geht's dir Frage ist ja so ein bisschen inflationär, oder? Bei der Supermarktkasse, wenn man sich beim Fahrradfahren begegnet oder. Und teilweise wird sie auch abgekürzt in Alles klar bei dir. Sprich, dass ich überhaupt den Raum bekomme oder mir verschaffen kann, eine ehrliche Antwort darauf zu geben. Und ich glaube, aus der Corona-Zeit, alle mit Familie, Freunden haben da einiges zu erzählen. Eine sehr spannende. Wie antworte ich auf diese sehr komplexe, sehr tiefgehende Frage? Wie geht's dir? Und ich habe in Erinnerung, dass du mir diese Frage auch gestellt hast. Und ich habe eigentlich, obwohl sie zu meinem Beruf dazugehört, natürlich mich auch zu erkundigen. Ich habe diese Frage abgespeichert, mit einer Ärztin verheiratet, als so Visitenfrage. Der Arzt kommt rein, die Tür geht auf, genau das, was du beschreibst, wie geht's uns denn heute? Und dann ist man sehr schnell beim Operativen und überspringt die mögliche Antwort. Und ich habe in Erinnerung, dass du eine Pause hattest, mehr als diese normale Kunstpause und dann direkt zum Tagesgeschäft oder weiter. Es war eine Zeit lang Stille. Und hast mir damit die Möglichkeit gegeben, dass ich mich sortiere und dann auch innerlich überlegt habe, will ich, möchte ich dir darauf, der gewohnt ist, dass diese Frage Smalltalk-mäßig verwendet wird, möchte ich darauf antworten? Ja, nein, vielleicht. Und gebe ich eine tiefergehende Antwort und habe mich, sonst säst du jetzt nicht hier, für diese Option entschieden. Und das zu uns, aber es sind natürlich viel mehr Gäste, die bei dir sitzen. Und lass uns heute über diese Gäste sprechen. Auf einer Ebene so, dass natürlich deine Verschwiegenheit gewahrt bleibt, aber du gleichzeitig auch einen Einblick gibst aus deinem Beruf, wo du diese kostbaren Einblicke gewinnst und wie du sagst, diese Menschen auch immer wieder siehst. Bei mir, die Haare sind langsam so, dass ich mal wieder vorbeikommen könnte. Alle 4 bis 6 Wochen bin ich bei dir und dann hat sich die Welt weiterentwickelt und du wirst wieder fragen, die Tür geht auf, ich komme rein, wir sind verabredet, wie geht's dir? Und werde nicht mehr überlegen, ob ich antworte, sondern wo unsere letzte Begegnung aufgehört hat, in dem Fall unser heutiges Gespräch, wo knüpfe ich an? Überlässt du dieses Anknüpfen deinen Gästen oder knüpfst du auch selber an? In dem Fall habe ich bei uns das Schweigen gebrochen.
Ja, also ich versuche schon anzuknüpfen. Also ich versuche einfach auch ein Thema zu schaffen. Meistens ist es auch so, dass Kunden manchmal auch gar nicht wissen, wie sie dich ansprechen sollen. Deswegen versuche ich schon auch dann viel mit einzubringen und versuche einfach zu diskutieren, weil ich gerne dann auch rede. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man da sitzt und gar nicht redet. Ich finde, es muss einfach auch ein Austausch einfach gestehen. Finde ich immer sehr wichtig und es lockert ja auch immer ein bisschen die Atmosphäre auf. Ist immer einfach angenehmer, als einfach nur da zu sitzen und nichts zu sagen. Natürlich gibt es auch Gäste, die dann etwas lesen. Daran merke ich natürlich, sie möchten nicht mit mir sprechen. Das ist dann für mich auch okay.
Oder es dann, quasi als, du hast auch einen WLAN-Code da, den ich noch bisher nicht gebraucht habe, wo man mit signalisiert, ob ich da jetzt wirklich was lese oder nicht, wo ich mit signalisiere, ich möchte nicht.
Genau, ich merke das. Ich merke das, ob jemand sprechen möchte oder nicht. Und das ist natürlich auch für mich okay. Wobei ich natürlich gerne wissen möchte, gerade bei Neukunden, bei neuen Gästen, möchte ich wissen, woher kommst du, was machst du, wer bist du? Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Und Wo würdest du sagen, woher kommst du, wohin gehst du, wo so ein Punkt ist, diese Balance zu schaffen zwischen Distanz, jemand liest die Illustrierte, Lesezirkel, whatsoever, oder aber auch in die andere Richtung, vielleicht eher zu viel Nähe, dass du das Gefühl hast, boah, der oder die labert mir da gerade eine Kante ans Knie. Das ist ja auch ein schmaler Grat. Wie hast du den für dich in diesen 12 Berufsjahren gefunden, beziehungsweise bist dabei, diesen Grat immer wieder zu finden?
Das ist eben ein schwieriges Thema. Oft merkst du das natürlich nicht. Das ist sehr, 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 sehr schwierig, das rauszufinden. Manchmal merkst du dann auch, dass der Gast einfach keine Lust hat zu reden, aber es ist schwierig rauszufinden. Ja. Aber meistens nimmt dann jemand das Handy in die Hand oder ja, versucht irgendwie, ja, nicht zu reden. Und dann merkst du das. Ja. Aber das ist natürlich schwierig.
Ja. Ich denke halt, es ist auch ein Privileg. Ich sitze da diese halbe Stunde und bin herausgerissen. Also aus diesem hektischen Hamsterrad, weil alles und jedes muss immer erledigt werden, überlegen den ganzen Tag, da mache ich den Einkauf, da hole ich die Kinder ab, da habe ich einen Babysitter etc. Alles ist so verzahnt in unserer digitalen vernetzten Welt. Und wenn ich da diese halbe Stunde sitze, dann ist das so ein Luxus, dass diese Zeit jetzt mal rein technisch nur diesem Haarschnitt gilt. Und darüber hinaus ich entscheiden kann, wie tief gehe ich, was ist heute unser Thema. Fast schon so ein systemisches Setting. Und ich habe mich auch ertappt bei dieser Frage, dann gibt es ja noch einen Stuhlwechsel zum Waschen. In Corona-Zeiten musste man ja auch waschen. Wo du fragtest nach der Temperatur und vielleicht die das jetzt hören, mal so die Frage, wenn diese Frage kommt, Temperatur genau richtig oder eher wärmer oder kälter? Wieder so eine Frage, wie geht's dir? Antworte ich ehrlich? Und dann zu sagen, nee, ein bisschen wärmer, nee, jetzt wieder kälter und so weiter. Ging mir so, aber vielleicht auch da eben, ich kann nur von mir selber sprechen. Du hast am Tag 40 Gäste?
Nicht ganz so viel, aber 12, 15.
Eben. Und intensive Gespräche dabei. Nicht jeder sitzt eine halbe Stunde, manche auch länger. Je nachdem, um was es geht. Kriegst du das da auch mit an diesem Punkt? Weil man ist sich ja relativ nah. Du bist am Kopf an Kopf. Sozusagen relativ nah, wie man sonst eigentlich nur einen Menschen kommt, den man privat auch gerne hat, diese Frage zu beantworten. Also ich bin da ein Stück weit hängen geblieben. Vielleicht spürst du das dann, dass jemand die Zähne zusammenkneift oder so. Oder so irgendwie so, Moment, also dieses Frage-Antwort-Ding, wo ich so drumherum war. Aber wie spürst du das?
Ja, das merkt man. Also die meisten antworten dann auch sehr rasch und schnell. Wenn es zu warm ist, ist es zu warm. Wenn es zu kalt wird, dann ja, ist auch nicht so gut. Ja, da sehe ich jetzt kein Problem. Die meisten sind da ehrlich.
Ja. Ja. Und vielleicht auch fällt es ihnen leichter bei dir neben deiner ruhigen Art, die auch hier hörbar ist. Man erwartet ja auch in dem Fall nichts weiter. Also klar, Frisur, natürlich, das soll alles passen, das ist das Handwerk. Aber das, was dann noch so an Zwischenmenschlichem fließt, es ist vom Setting, und das ist auch, denke ich, ein Privileg in unserer Welt, die eigentlich komplett in Verzweckung denkt, Konsum etc., was will der jetzt, was ist das Ziel, was muss erreicht werden, dass diese halbe Stunde, Dauerwelle natürlich länger und Haare färben etc., wie nutze ich diese Zeit, diese unverzweckte Zeit? Und was kann dann passieren? Also das finde ich einfach sehr spannend, wo ich denke, dass unsere beiden Berufe, du als Friseur und ich als Pfarrer oder Geistlicher oder Pastor, wie du es nennen möchtest, nah am Menschen arbeite, ohne dass etwas Konkretes, abgesehen vom Haarschnitt, bei mir ist es Religionsunterricht beispielsweise oder ein Gottesdienst, eine Predigt, mal abgesehen von dem rein Handwerklichen, sehr viel Freiheit besteht.
Ja, das ist so. Also viel spannend finde ich dann auch das Thema zwischenmenschliche Energien. Ja, also gerade auf dem Friseurstuhl passiert natürlich auch viel und auch interessant finde ich immer, wie sich Energien zwischen Menschen einfach dann verschieben können. Oft ist es so, dass ich abends nach Hause komme und fix und fertig bin, weil ich ja entweder zu viel Energie gegeben habe oder jemand mir Energie entzogen hat. Das daran glaube ich fest, dass es sowas gibt.
Es gibt ja diese sogenannten Energievampire. Beispiel, zwei Freundinnen trinken Kaffee. Da haben wir einige schöne Cafés in der Altstadt. Und auf der reinen verbalen Ebene lief das okay, aber Freundin A hat das Gefühl, Freundin B hat echt die Energie gezogen, ohne das, und aber sie merkt es erst im Nachgang.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du 10 bis 15 Gäste am Tag hast, mal 5 Tage pro Woche, das ist eine Menge, dass da der ein oder andere Energievampir auch letzte Woche da war.
Genau. Und du musst zu jedem gleich nett sein. Du kannst nicht zu dem einen so sein und zu dem anderen so. Du musst deine Arbeit professionell machen und jeden Tag die gleiche Leistung abrufen.
Mhm.
Ja, das ist manchmal nicht einfach, aber ich versuche so wirklich da komplett immer professionell zu arbeiten.
Wie ist es im Zusammenspiel? Du bist ja nicht alleine im Laden, deine Frau ist auch dabei. Ich meine, es ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung, nicht nur das Bett zu teilen, sondern auch den Beruf. Aber ich stelle mir das so vor, in unserer Berufsgruppe gibt es das Angebot für Supervision, halt in einem zeitlichen Abstand von mehreren Wochen oder Monaten, hoffentlich keine Jahre, den einen oder anderen Fall, der einem nahegegangen ist. Man kann das hier anonymisieren, auch um da Datenschutz Rechnung zu tragen, zu thematisieren, wenn einem das noch nahe geht. Und man ja auch, wir haben auch, glaube ich, schon über Themen wie Krebs, Krankheit gesprochen, Schicksalsschläge, die dir persönlich ja auch nahe gehen als Familienmensch.
Ja, ich weiß noch ganz genau einen Fall, das ist 3 Jahre jetzt ungefähr her. Ein sehr, sehr guter Stammkunde von mir, auch von Anfang an wirklich in Konstanz bei mir dabei, ist dann leider erkrankt und auch gestorben an Leukämie. Und das hat mich damals schon sehr, sehr berührt und auch heute noch. Ich denke wirklich sehr, sehr oft an ihn und krieg wirklich weiche Beine, wenn ich daran denke. Familienvater mit 3 Kindern, eine Ehefrau. Ja, es war nicht so einfach.
Ja, also wo der Haarschnitt, das Handwerk versus das, wenn es um das Leben in Gänze geht, mit all unseren Zerbrechlichkeiten, mit all dem, was wir meinen in der Hand zu haben, aber doch nicht tun, Unverfügbarkeit zusammenkommt und du das mitkriegst, alle 4 bis 6 Wochen, wenn es der Herren Kurzhaarschnitt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch anstrengend ist für euch beide, auch als Team, als Paar, anstrengend sein kann. Aber schauen wir auch auf das Thema Glück und Zufriedenheit und das Übersinnlich-Sinnliche, wo du sagst, mein Beruf ist Berufung, vielleicht sogar bezahltes Hobby. Was trägt dazu bei, abgesehen davon natürlich, dass Mieten bezahlt werden wollen, dass ihr sagt, ja, wir machen weiter. Ich habe immer noch einen der schönsten Berufe, die ich mir vorstellen kann. Was treibt euch an?
Antreiben tut uns unsere Passion. Wir haben zusammen die Meisterausbildung gemacht. Wir haben den Meister zusammen abgeschlossen und haben uns damals in Lörrach kennengelernt und haben uns eben peu à peu alles aufgebaut. Wirklich bei Null angefangen zusammen und haben eben einen großen, großen Zuspruch unserer Kunden und unserer lieben Gäste und das treibt uns an. Dieser Zuspruch von Menschen, die auch manchmal einfach so ins Geschäft kommen und einen Termin möchten und dadurch entstehen Freundschaften über Jahre. Ja. Mhm. Also vor allem diese menschlichen Beziehungen, das macht absolut Spaß.
Wo würdest du sagen, das sind Kriterien, Faktoren, die braucht es auf jeden Fall für eine gute, verlässliche, glückliche Beziehung? Was würdest du sagen? Was braucht es da? Ist das so eine riesen Bandbreite? Oder sind es ein paar Sachen, die du vielleicht sogar in einer Hand abzählen kannst, wo du sagst, das braucht's, dass ich sage, auch jetzt nicht nur Partnerin, Geschäftspartnerin, sondern eben auch im Zusammenspiel mit deinen Gästen, wo du sagst, da kommt eine Schwingung, die über das Energievampirsein hinausgeht, in die bejahende Richtung, wo du sagst, ja, da entsteht Energie, das gibt mir Energie für den nächsten Tag. Was trägt dazu bei, wenn du dir deine 10 bis 15 Gäste pro Tag so anschaust vor deinem inneren Auge?
Also der Zuspruch meiner Arbeit, wenn die Arbeit meiner Gäste gefällt und sie mir das dann auch mit einem Lächeln oder mit Freude oder mit auch einer Weiterempfehlung mir das zeigen, das ist der Zuspruch. Dafür arbeite ich jeden Tag, und wenn sich der Kunde freut und dabei rausgeht und sagt, hey, ich habe eine tolle Frisur bekommen, dann ist für mich der beste Zuspruch.
Zuspruch, um nochmal Richtung Moschee, Kirche, Synagoge, geistliche Räume zu kommen. Du machst dir ja auch einige Gedanken, und Zuspruch, das ist etwas, was wir in der Kirche oder im religiösen Bereich Segen nennen. So etwas natürlich, was es im Islam gibt. Der Segen von Abraham, der ist allen drei monotheistischen Weltreligionen wichtig. Du bist selbst Vater und möchtest auch etwas weitergeben. Kinder, was wäre so dein Segen? Was möchtest du deinen Gästen mit auf den Weg geben, neben einem schönen Haarschnitt?
Also ich versuche den oft einfach auch dann, ja, einfach ein gutes Selbstwertgefühl dann mitzugeben. Durch meine Arbeit.
Ja. Dass du, also da ist der Stuhl, du stehst hinter der Person, die Person sitzt. In dem Fall sitzen wir gerade beide, und dann ist der Spiegel und ihr seht euch beide im Spiegel. Du fasst diese Person an, im Rahmen natürlich Schere, Haarschneidemaschine, Messer, was es da so gibt an Tools, die du verwendest. Und die Person sieht sich, und du trägst dazu bei, dass diese Person sich schön findet.
Ja.
Das ist ein Thema. Ich verstehe mich ja als Tech-Theologe, ich würde gerne auch nochmal zum Thema Tools kommen. Ich nutze diese Tools, in dem Fall, wenn ich in Richtung Vernetzung gehe, beispielsweise Instagram. Und dort gibt es total viel Filter. Ich habe eine der letzten Böhmermann-Folgen verfolgt, da ging es um das Thema, dass wir heute beim Thema Schönheit nicht mehr neidisch sind auf irgendwelche Stars und Sternchen, Hollywood, Bollywood, sonst wo, sondern auf unseren eigenen Filter, unser eigenes Profil mit den diversen Filtern, wenn ich einen neuen Haarschnitt bekommen habe, auf Instagram mir irgendwelche Funken durchs Haar wirbeln lasse, die Lippen aufgespritzter wirken, wie auch immer. Und das finde ich eine spannende Feststellung, in dem Fall von meinem Namensvetter Jan Böhmermann. Ich bin neidisch auf mein Insta-Profil, meinen Filter. Wir wissen beide, dass das nicht echt ist. Du färbst auch Haare. Thema Schönheit, Thema Handy, die sogenannten sozialen Netzwerke. Stellst du da auch irgendwelche Trends fest? Ich meine, eine Frisur ist jetzt keine Schönheits-OP, aber sie trägt ja dazu bei, dass ich mich schön empfinden kann. Merkst du da etwas mit unserer fortschreitenden Digitalisierung, auch wenn das Handy bei dir auf dem Stuhl in der Hosentasche ist?
Ja, definitiv. Oftmals kommen Gäste und wollen eben genau diese Frisur. aber dann siehst du die Frisur nicht von hinten, sondern von vorne. Also du siehst 80% Gesicht und 20% Frisur. Und das ist ein riesen Problem für uns, weil die meisten wollen nicht die Frisur, sondern das Gesicht.
Spannende Feststellung. Und dann habe ich da das Delta und dann spürst du das. Und es gibt ja auch den einen oder anderen Gast, du sprichst ja bewusst nicht von Kunden, so eingangs gesagt hattest, die bringen dann irgendwelche Illustrierten mit. Gut, jetzt die jüngere Zielgruppe liest keine Illustrierten mehr. Ich denke jetzt eher an ältere Semester. Die haben noch ein Magazin ausgeschnitten und Jugendliche bringen einen Insta-Post mit. Bleiben wir mal beim Insta-Post. Sagen, guck mal, ich will so aussehen wie Kylie Jenner, wer auch immer. Und hier, du hast den Job. Und wie reagierst du dann? Da hast du ja nicht viel Zeit, Luft zu holen.
Ja, also ich versuche es zu erklären. Ich versuche viel zu erklären und viel zu reden. Aber viele hören eben auch da nicht zu. Sie wollen einfach diese Frisur oder dieses Gesicht. Und das macht es total schwierig manchmal. Es geht meistens dann aber auch um die Haarfarben. Also bei den Haarfarben ist es oft so, dass eben auch ein Filter drauf ist und du kannst die Haare nicht so färben. Das funktioniert nicht. Oder manche haben eine Perücke auf. Und du kannst nicht die Haare wie die Perücke färben. Funktioniert nicht. Ist schon in der ganzen Branche ein riesen Problem.
Und ein Thema, was uns auch da wieder zusammenführt, Schönheitsideale, Selbstannahme. Jesus hat mal gesagt oder soll gesagt haben, ich war nicht dabei, aber es wurde aufgeschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der zweite Schritt, der häufig unter den Tisch fällt, führt dazu, dass ich überhaupt in Resonanz gehen kann zu meiner Umwelt, wenn ich selber glücklich und zufrieden bin. Was brauchst du als Mensch Tanech, der vielen Menschen auch zuhört, ihnen hilft, sich wohlzufühlen in ihrer eigenen Haut mit den 20% Haar, 80% Gesicht? Was brauche ich, um glücklich und zufrieden zu sein? Wie würdest du für dich ganz persönlich diese Frage beantworten?
Für mich ist das Wichtigste Familie. Ohne Familie funktioniert gar nichts. Das ist für mich das Wichtigste.
Und der Ort, wo du neue Kraft schöpfst, um dann am nächsten Tag wieder 8 bis 10 Stunden im Salon zu stehen?
Das ist meine Familie, ja.
Und deine Freunde?
Freunde natürlich auch.
Mit denen du auch in Kontakt gekommen bist. Und was war es da? Du hast gesagt, ihr seid hier neu zugezogen, ihr habt euch hier einen Kreis aufgebaut. Was würdest du sagen, 2, 3 Sachen, die dir geholfen haben, Freunde zu finden über das reine Fußballspielen beispielsweise im Verein hinaus?
Also Familie und Freunde, ich meine Freunde, alle Gäste sind meine Freunde. Ich verbringe ja 80% meiner Zeit im Geschäft und mit meinen Gästen und das sind für mich
mehr
meine...
Als mit deiner Frau, ja, beziehungsweise
sozusagen,
ihr arbeitet zusammen, in dem
sozusagen.
Fall dann nicht, aber angenommen, ihr würdet jetzt nicht, seid ihr auch nicht permanent parallel im Garten, im Laden, ihr verbringt sehr viel Zeit, also Kunde beziehungsweise Klient oder Gast und Dienstleister. Wir verbringen viel mehr Zeit bewusst unserer wachen Zeit im Geschäft als privat.
Ja.
Was nochmal die Wichtigkeit unterstreicht, etwas Sinnvolles zu tun.
Genau, das ist eben das. Und im Geschäft die Zeit ist für mich eben auch eine ganz, ganz bedeutende Zeit, einfach weil ich halt gerne ins Geschäft gehe und gerne arbeite und gerne mit Menschen umgeben bin. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich nicht gerne Menschen sehen bin. Da brauche ich auch meine Zeit für mich allein. Aber ja, es ist sehr, sehr schön, mit Menschen umgeben zu sein. Und die geben mir natürlich auch Kraft. Und ich gebe dann aber auch Kraft zurück. Gerade wenn Menschen Probleme haben, habe ich immer ein offenes Ohr dafür. Und ich würde, wie gesagt, ich würde alles für meine Kunden, meine Gäste tun.
Wow, da klingt maximale Dienstleistung mit. Und woher kriegst du die Energie? Alles von der Familie.
Nicht alles von der Familie, auch durch meinen Sport, durch ja, die freien Sonnentage und diese freien Montage, wo ich wirklich auch meine Energie wieder aufbauen kann.
Und wir haben beide, obwohl wir noch keine Rentner sind, ein E-Bike. Und ich finde...
Nicht ganz, meine Frau hat ein E-Bike, ich habe kein E-Bike.
Du hast keins, okay. Nein. Wobei, man muss sagen, du bist heute mit dem Auto hierher gefahren.
Genau.
Ich finde das schön, auch bei 25 km/h mit Batterieunterstützung sich, und ich fahre auch Rennrad ohne Batterie, aber sich einfach mal den Wind durchs Ohr, durch die Haare wehen zu lassen, um Kraft zu schöpfen. Mit Blick auf die Zeit, wir sind am Ende unserer Folge. Gibt es das ein oder andere erhellende Moment, wo du sagst, auf diesen Beichtstuhl, wie ich den Friseurstuhl genannt habe, wo du sagst, ja, aus einem Jahrzehnt als Friseur, das sind Geschichten, die sind mir jetzt immer noch total präsent.
Ja, als Friseur. Als Friseur gibt es Geschichten, die du auf dem Stuhl natürlich hörst. Es gibt Trennungen, es gibt Trennungsschlachten, es gibt Dramen, es gibt wirklich alles. Ja, ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich würde es zu überziehen.
Ja.
Aber du kriegst natürlich einiges mit und nimmst dann auch mit einiges mit nach Hause und musst es auch erstmal verarbeiten. Da gibt es natürlich viele, viele spannende Geschichten. Ja, manche Geschichten begleiten dich wochenlang.
Gerade wenn es um Trennungsstreitigkeiten geht oder Erbstreitigkeiten oder.
Ja, es gibt Familien, die sind nach vorne hin, sieht da alles so wunderschön aus und so toll und in Wirklichkeit sieht es dahinter nicht so aus. Dahinter ist alles zerbröckelt und irgendwann kommt es natürlich dann auch zum Vorschein und sowas endet dann in einer Schlammschlacht manchmal und da sind dann auch Kinder mit dabei und sowas macht mich total traurig.
Ich habe gelesen, ich habe mich ja auch ein bisschen im Studium mit Psychologie beschäftigt, nicht schwerpunktmäßig, aber interessensspezifisch. Die menschlichen Gefühle, was uns ausmacht, könnte man reduzieren auf zwei Faktoren. Das eine ist, oder Imperative, das eine, liebe mich, ja, ohne Filter. Und das zweite, das ist meins. Ich habe. Jetzt haben wir natürlich erkannt, wir haben uns viel kaufen können in unserem Leben schon, haben festgestellt, dass uns das so begrenzt glücklich macht. Also geht es am Ende darum, liebe mich. Und damit steht und fällt am Ende jede Form von Beziehung. Und wenn es um Streit geht, ist ja meistens auch irgendein Verhältnis nicht ganz austariert. Und dann nimmst du in dem Fall eine zuhörende, begleitende, vielleicht sogar vermittelnde Rolle ein.
Das stimmt schon, nur es ist halt schwierig, wenn beide Partner zu mir kommen und ich muss dann vermitteln. Ich bin nicht dazu da, um zu vermitteln. Es kann nur ein professioneller Psychologe oder wer auch immer, aber nicht ich.
Das hast du nicht in deinem Leistungskatalog drin.
Nein,
das ist wirklich hier ein kurzer Schnitt und Waschen, Föhnen und so weiter. Bei Damen gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr. Und die Dame kommt im Schnitt, so wie ich das sehe, zweimal im Jahr und er kommt 8-9 Mal.
Genau. Und was ich da nur dann dazu beitragen kann, ist, dass die Personen einfach ihren Hass ablegen sollen. Oft ist da eben großer Hass dabei und da versuche ich wirklich effektiv dran was zu machen, weil Hass ist nie gut.
Wir haben gesprochen in diesem Gespräch mit dir als Friseurmeister über zwischenmenschliche Berührungspunkte. Und wenn du morgen gehst wieder arbeiten, dann ist Dienstag, geht für dich die Arbeitswoche los. Wo sind Berührungspunkte, auf die du dich in deiner neuen Arbeitswoche, die jetzt erst anfängt, beziehungsweise in dem Fall ist sie etwas kurz, weil wir vor Ostern sind, eine kürzere Woche, auf welche zwischenmenschlichen Berührungspunkte freust du dich diese Woche, wenn du wieder Gastgeber bist?
ich freue mich einfach darauf, auf viele spannende Aufgaben, viele spannende Herausforderungen. Also oft sind es auch Herausforderungen, die Menschen mir dann stellen. Und das treibt mich an und das macht mir total Spaß. Also jeden Tag ins Geschäft gehen und die Herausforderungen anzunehmen, jeden Tag andere Herausforderungen zu haben und ja, mich immer neu einstellen zu müssen. Und keine Frisur ist gleich, kein Mensch ist gleich, kein Gespräch wird gleich sein, alles wird anders wie bei dem anderen. Und das finde ich total spannend und das spornt mich an.
Unser Gesicht verändert sich, die eine oder andere Falte kommt dazu, in unserem Gespräch hoffentlich die Lachfalten. Unsere Haare werden grauer, aber so ist das Leben. Und jetzt siehst du gleich Fußball spielen. Was ist denn deine liebste Position, wo du das Gefühl hast, ich kann was bewegen?
Ich spiele gerne Mittelfeld, das macht mir am meisten Spaß. Genau, und ja, das ist so die Position, wo mir am meisten gefällt. Aber ich habe noch eine andere Frage, Jan, an dich. Hast du manchmal Zweifel an Gott?
Wow. Zweifeln und Glauben, das gehört für mich zusammen. Ich verstehe Glauben, Spiritualität als Suchbewegung. Ich interessiere mich für alles Mögliche, fürs Universum, wie alles mit allem zusammenhängt, wie es im Fluss ist. Ich versuche, Phänomene wahrzunehmen, zu verstehen und meine Schlüsse draus zu ziehen, auch durch den Blickwinkel meiner Kinder, die mir Fragen in den Bauch löchern. Einige Antworten habe ich schon gefunden, aber ich bin auf der Suche und Glaube auf der einen Seite und Zweifeln auf der anderen, das gehört für mich zusammen. Und trägt dazu bei, dass ich zumindest versuche, wenn ich Gastgeber bin und Menschen zu mir in die Kirche kommen und sich trauen, diese Tür aufzumachen, wenn ich nicht rausgehe und zu den Menschen gehe, dass sie mitsuchen, das ein oder andere finden, Impulse geben, aber dann auch weiter ins Leben. Und von daher kommt mir noch eine Bibelstelle in Sinn, wo der Apostel Paulus mal gesagt hat, nicht, dass ich schon ergriffen hätte, aber ich jage ihm nach und das finde ich spannend. Ich habe ein paar Sachen, ein paar Insights aus meinen bald 40 Jahren Glaubensgeschichte, wobei ich mich an die ersten Jahre nicht so genau erinnern kann, unter drei. Und das eine oder andere, was ich dann auch an Glaubensüberzeugungen wieder verwerfe und der Realität anpasse, wie du eben gesagt hast, wir verändern uns oder Falten, graue Haare, so habe ich die im Glaubensleben auch. Und mich dann wieder neu verorte, ausrichte und das nicht nur alleine mache, im stillen Kämmerlein oder im Kloster, wo ich auch schon war, sondern rausgehe in die Natur, in meinem Fall segeln oder Fahrradfahren als Ausgleich, gerne auch mit anderen zusammen und dann über Gott und die Welt ins Gespräch komme.
Ja. Und glaubst du, man kann die Kirche modernisieren oder? Ist sie schon modernisiert oder?
Auch das eine weitgehende Frage. Ich glaube, die Kirche gibt es nicht. Es gibt sehr viele Kirchen. Allein im evangelischen Bereich sind das mehrere hundert. Es gibt ja auch viele Freikirchen, nicht nur die eine Landeskirche, wo ich jetzt zufälligerweise angestellt bin. Da kommt einiges auf uns zu. Unser Mitgliedschaftsverhältnis hat sich verändert, wie wir das sehen, auch im Fußballverein oder ich bin im Segelverein. Die Mitglieder werden tendenziell älter statt jünger. Nicht jeder Jugendliche hat heute noch das Bedürfnis, in Vereinen einzutreten. Das ist so, aber gleichzeitig sind die Leute ja nicht weniger sportlich oder weniger religiös. Es ist einfach die Frage, ob wir neue Formen finden, wo Menschen Räume haben, wo sie gute religiöse Erlebnisse treffen können. Ein Beispiel ist bei dir der Laden, eine große Fensterfront, wo ich reingucken kann. Und das war für mich so ein Bild für meine eigene Kirche, die eine große Holztüre ist. Ich finde Holz toll, aber ich kann nicht reingucken. Und ich noch nicht genau weiß, wie ich es transformieren würde, aber definitiv mehr Glas, mehr Transparenz, mehr Nähe zu Menschen rausgehen. Und ich kann mir vorstellen, unser Gespräch, was wir jetzt hier geführt haben, bei einem Glas frischem Bodenseewasser und Espresso, dass wir vielleicht mal in der Kneipe weiterquatschen mit einem erweiterten Kreis und wir ein Glaubensverständnis teilen können, was auch auf einen Bierdeckel passt. Also auch wir bereit sind, ich habe das jahrelang studiert, aber am Ende ist ja die Frage, was glaube ich persönlich, was hilft mir, morgens aufzustehen? Und wenn ich da 2, 3 Begriffe nennen müsste, würde es auf einen Bierdeckel passen. Mhm. Nämlich Mut, Offenheit und eine tiefere Zufriedenheit. Das ist das, was mich hält in diesem Laden namens Kirche, im Bewusstsein, dass ich da schon noch ganz schön viel verändern muss. Ja, und solltest du dich, wir haben Ostern vor der Tür und ihr nicht wegfahren, verreisen, solltest du dich verlaufen,
ja,
in die Kirche, dann herzliche Einladung. Auch da bin ich gerne dein Gastgeber. Und ansonsten trinken wir einfach mal ein Getränk deiner Wahl und führen das Gespräch weiter in der Kneipe.
Danke sehr.
Danke dir. Schön, dass du vorbeigekommen bist und dass du geteilt hast, was du erlebst in deinen Gesprächen auf dem Beichtstuhl als Friseur. Und das, was dich interessiert, Übersinnliches, aber eben auch diese tiefen Einblicke in zwischenmenschliche Beziehungen, wo ganz viele Berührungspunkte sind in unserer technisierten Welt, die durch Corona und diverse Videokonferenzen eher auf Remote-Modus gegangen ist. So bist du ganz hautnah dran und freue mich schon jetzt, wenn du mir, es wird bald wieder nötig, das nächste Mal die Haare schneidest.
Sehr gerne.
Freue ich
Danke
mich
an.
Bei dir, Gast zu sein.
Sehr gerne, immer.
Bis bald.
Bis bald.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.